Wenn man hier oben ankommt, muss man erst einmal atmen. Der Raum hat etwas Luftabschneidendes, Ehrfurchteinflößendes. Die Atmosphäre natürlich auch. Und eine Rede wie diese kann man in Wahrheit auch nicht proben. Man kann sie ja nur früh schreiben, sich dann vielleicht selber hin und wieder vorlesen. Dann kann man auch, das habe ich gestern gemacht, in diesen Saal gehen, ausprobieren, wie weit ist der Weg. 13 Schritte habe ich gestern gezählt. Eine Mikrofonprobe machen, sich ein bisschen eingewöhnen, akklimatisieren. Und doch, ich glaube, es ist so ähnlich wie Elfmeterschießen in einem WM-Halbfinale. Man kann wahrscheinlich 50 Trainingsschüsse machen und alle sind drin. Und dann kommt der eine Gang von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt und alles ist ganz anders, als man es geprobt hat. Beim Schreiben meiner Rede habe ich mir natürlich überlegt, was würde ich eigentlich tun, wenn es schief geht? Also wenn mir auf dem Weg von meinem Platz hier rauf das Manuskript aus der Hand fällt oder wenn ich ausrutsche. Die Gedanken wandern ja. Was tut man eigentlich, wenn es peinlich wird? Das Wichtigste, nicht aufzuhören zu atmen. Leicht und lässig über das eigene Scheitern zu reden, das ist genau das, was man als junger Mensch und Reporter natürlich nicht schafft. Ich jedenfalls konnte das nie. Ehe meine Rede beginnt, soll ich Ihnen vielleicht noch ganz kurz meinen peinlichsten Journalistenmoment erzählen. Ich war 21, damals freier Reporter für Radio Charivari. Das war ein Münchner oder ist ein Münchner Privatsender, es gibt den immer noch. In der Alsterdorfer Sporthalle hatten die deutschen Volleyballerinnen das Qualifikationsspiel zu den Olympischen Spielen, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren oder gewesen wären, nach einer 14-6 Führung, das weiß ich noch sehr genau, im fünften Satz mit 14-16 verloren und hatten damit die Qualifikation zu Olympia verpasst. 6 heulende Spielerinnen lagen auf dem Hallenboden. Ich hatte ein Live-Interview mit Michaela Luckner, die ich sehr gut kannte, weil ich selber Volleyballer war. Wir waren beide in München heimisch. Und dann saß sie mir gegenüber, live auf Radio Charivari. Ich hatte das Mikrofon da stehen und sagte, also die heulende Michaela sitzt mir gegenüber. Ich sagte, ich sitze hier mit. Und dann fiel mir der Name nicht ein. Und ich schwieg und schwieg und sagte gar nichts, live im Radio. Irgendwann sagte Michaela Luckner, und das machte es nicht besser. Wenn es also heute schief geht hier, dann werde ich einen Witz machen, auf meine Kosten. Der Mensch lernt ja hoffentlich mit den Jahren, sogar der Journalist, sogar beim Spiegel und sogar so seltsame Sachen wie Humor. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Scholz, sehr geehrte Frau Ministerin von der Leyen, liebe Familie Augstein, liebe Gesellschafter des Spiegel Verlags, liebe Gäste, verehrte Kolleginnen und Kollegen. 5 Dinge vergisst der Spiegelmensch nicht. Die erste Spiegelerfahrung, den Abwerbeanruf, das Vorstellungsgespräch beim Chefredakteur, die erste Titelgeschichte und natürlich, wenn der Redakteur oder die Redakteurin alt genug ist, die Begegnungen mit Augstein. Der Reihe nach. Als Jugendlicher hatte ich den Spiegel sporadisch und dann berauscht gelesen, sporadisch deshalb, weil es im Münsteraner Elternhaus die Westfälischen Nachrichten und Kirche und Leben gab. Als junger Abendzeitungsjournalist 1990 bei der Fußballweltmeisterschaft in Italien lauerte ich wie die anderen deutschen Reporter in der Turnhalle von Erba bei Como, wo die deutsche Mannschaft ihr Lager aufgeschlagen hatte, auf Zitate. Exklusiv war wenig zu holen für die meisten von uns. Aber da saßen 2 lässige Männer in weißen Leinenhosen und weißen Hemden hinten auf einer Tribüne, hielten sich aus allen hektischen Gesprächen mit Lothar Matthäus war das damals und Andreas Brehme heraus. Sie hatten keine Eile. Es war eindeutig, diese beiden wussten etwas, das wir nicht wussten. Ihre ganze Erscheinung drückte, wie kann man es nennen, die Eleganz der Erkenntnis oder so, Eleganz der Erkenntnis aus. Und dann öffnete sich eine Tür, Franz Beckenbauer schaute herein, winkte, die beiden Herren gingen durch die Tür zu Franz Beckenbauer, die Tür schloss sich wieder. Und was wirklich wichtig war in der deutschen Nationalmannschaft, das haben wir Anfänger am nächsten Montag im Spiegel gelesen. Der Anruf, der zweite Punkt also, ereilte mich 1992 in Kopenhagen. Deutschland sollte gegen Dänemark spielen. Die Arbeit des Tages war getan, meine Texte nach Berlin gesendet. Ich lag in der Badewanne. Das Telefon klingelte. Ich dachte, mein Freund und Kollege Klaus Hölzenbein von der Süddeutschen Zeitung wollte das Abendessen verschieben. Dann stand ich nass und frierend mitten im eiskalten Zimmer. Weitere Details erspare ich Ihnen. Das Telefon also in der Hand. Hier ist Heiner Schimmeler vom Spiegel. Chefredakteur, das ist der dritte Punkt jetzt, Chefredakteur Wolfgang Kaden war milde beim Vorstellungsgespräch. Meine Aufregung lächelte er weg. Ich war erstaunt. Es gab Menschen beim Spiegel. Sie lächelten. Sie sagten guten Morgen. Gehört hatte ich anderes über dieses Haus. Gehört hatte ich, dass niemand mich auch nur wahrnehmen würde. Dass niemand mich grüßen würde, dass ich auf Menschen im Fahrstuhl stoßen würde, die wegschauen würden. Kaden aber war der erste der vielen Ziehväter, also jener Leute, denen es ein wirkliches Anliegen ist, dass junge Kollegen das Handwerk lernen und verstehen, was das eigentlich bedeutet, Spiegelredakteur zu sein. Die erste Titelgeschichte 1995, der Steuerfall Graf. Wir hatten monatelang gesucht, viele Informationen, eher Informationchen gefunden, das entscheidende Papier aber nicht. Und dann kam der eine Anruf, der eine Informant war dran, der eine politisch gedeckte Steuerhinterziehung nicht mittragen wollte, weil sie schlicht und einfach seinem Rechtsverständnis widersprach. Und er wollte den Kollegen Hans Leyendecker sprechen. Rudolf Augstein war nur selten noch da. Verlag und Redaktion feierten seinen 70. Geburtstag 1993 unten in der alten Spiegelkantine an der Brandstwiete. Augstein sang, Augstein spielte Klavier. Sporadisch erschien er noch in der Konferenz, meist eher schweigsam. Seine Kommentare waren umstritten. In der Redaktion wurde spekuliert, wer ihn wie redigierte, wer Zugang hatte. Wir Jüngeren waren ehrfürchtig. Wir wollten all die Geschichten von früher hören. Dann kam Cholo, Ostern 2000, die Geiselgeschichte, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, um die entführte Familie Wallert. Und bald hatte auch der Spiegel sein Geiseldrama auf den Philippinen. Andreas Lorenz war entführt worden. 25 Tage lang arbeiteten der Auslandschef Olaf Ilau und ich damals als Befreiungskommando. Unser Ziel war, Kontakt aufzubauen, Kommunikation herzustellen, zu verhandeln und auf gar keinen Fall selbst zu Geiseln zu werden. Einmal saßen wir abends in unserem Versteck, das war so eine Art Dschungelkloster, katholisches Kloster, tranken sehr nervös Dosenbier und rauchten Zigarren, als eine katholische Schwester ein Marmeladenglas auf den Tisch stellte und im Marmeladenglas schwamm ein abgeschnittener Finger. Es war der Finger der Krankenschwester. Zunächst hatten wir gefürchtet, es sei Andreas Lorenz' Finger gewesen. Es war der Finger der Krankenschwester. Sie hatte versucht, die Entführer zu missionieren. Ich wollte aber von Augstein erzählen. Nach der Rückkehr mit Andreas Lorenz gab es eine Feier im Schiffertreff in Hamburg, nicht weit von hier. Der Schiffertreff war eine, die Kollegen werden sich erinnern, jener legendären Spiegelkneipen, jener legendären Jahre. In einer finanziellen Krise übrigens, des Schiffertreff, nicht des Spiegel, gepachtet von Spiegelredakteuren. Im Schiffertreff feierten wir das Ende des Geiseldramas. Rudolf Augstein legte mir die Hand auf die Schulter. Er war ein wenig kleiner als ich und sprach: Der Spiegel lässt seine Leute nicht hängen, nicht wahr, junger Mann? So fing das Ganze für mich an. So wurde ich angefangen, wie Augstein sagen würde. Und solche Geschichten können wir alle erzählen. Alle Spiegelredakteure. Wir alle wissen um die Bedeutung dieses Hauses, um seine Vergangenheit, Augsteins Auftrag, unser Erbe. Hin und wieder lese ich Texte über unsere ja doch etwas seltsam mit sich selbst umgehende Branche. Und in diesen Medien heißt es hin und wieder, wie zerstritten wir seien, wie selbstbezogen, reformverweigernd. Ich habe in meinen bisher 24 Spiegeljahren in diesem Haus keinen einzigen Redakteur und keine einzige Redakteurin getroffen, dem oder der nicht ganz und gar ernsthaft am Wohl des Spiegel gelesen wäre. Überzeugungstäter, die einen investigativ, die anderen eher als Erzähler, aber leidenschaftliche Journalisten allesamt. Das alles, Sie wissen es, begann am 4. Januar 1947. Drei britische Offiziere hatten in Hannover die Idee gehabt, den Deutschen aus pädagogischen Gründen ein News Magazine vorzusetzen. Was das bloß sei, fragte der junge Kriegsheimkehrer Rudolf Augstein. Na, eben ein Nachrichtenmagazin, sagten sie und zeigten die britische News Review herum, das Vorbild. Die britischen Offiziere übersetzten einige Texte und sagten, objektive Nachrichten, als gäbe es die, lesbar gemacht durch Handlung inklusive Ursache, Ablauf, Wirkung, so redigiert, als wären alle Texte von ein und demselben Erzähler. Zitat, und unter besonderer Berücksichtigung des persönlichen Alter, Schlips, Haarfarbe, so schrieb Rudolf Augstein später, so fingen wir an, so wurden wir angefangen. Fünfmal war die Zeitschrift diese Woche Ende 1946 erschienen. Zuletzt unter Zensurvorgaben. Dann wollte die britische Besatzungsmacht diese seltsam obrigkeitskritische Wochenschrift nicht mehr selbst herausgeben und dem 23-jährigen Redakteur Augstein die Verantwortung übertragen. Der fragte seinen Vater Friedrich, einen katholischen Fotokaufmann, wie das Blatt heißen solle. Vielleicht das Echo oder der Spiegel? Der Spiegel, sagte der alte Augstein schnell. Am 4. Januar 1947, vor 70 Jahren, erschien die Nummer 1. Für unsere kleine Truppe, so schrieb Augstein, galt der Satz, wir wollen das schreiben, was wir, hätten wir dieses Blatt nicht, anderswo lesen wollten. Und eisern, so Augstein weiter, blieb der Grundsatz, vor keiner Autorität, nicht einmal vor einer Befreundeten zu kuschen. So wurde der Spiegel das Schmierblatt, Adenauer, Scheißblatt, Brand, ein Blatt weiter gar nichts, Wehner, oder auch ein Schmierlügen-Drecksheft, wie mir altmodisch per Post und dann doch wieder anonym ein angeblicher Abonnent im Flüchtlingssommer 2015 schrieb. Wir alle kennen die Namen unserer Vorgänger, Augstein, Brabant, Becker, Böhme, Karasek, Mautz, Schwarz, so viele, viele, viele mehr. Es waren Männer, zunächst so gut wie ausschließlich, dann immer noch in den Führungsrollen. Erst in den vergangenen Jahren wurde die Ressortleiterrunde auch eine Ressortleiterinnenrunde. Der Spiegel hat seine erste stellvertretende Chefredakteurin, Susanne Bayer, und Susanne Ammann ist die erste Sprecherin der Geschäftsführung der Mitarbeiter-KG. Spiegel Online hat seine erste Chefredakteurin Barbara Hans. Ein modernes, ein multimediales Haus sind wir längst. 70 Jahre, das sind 3.650 Spiegelausgaben, 378.000 Artikel, verfasst von rund 2.000 Redakteuren, verantwortet von 27 Chefredakteuren, verifiziert von 500 Dokumentaren. Das sind Adenauer, die Kennedys, die Schüsse auf Benno Ohnesorg, die Mondlandung, die RAF, Tschernobyl, Brandschmidt Kohl, Schabowskis Zettel, Mohammed Atta, Lehman Brothers, Fukushima, Charlie Hebdo, Donald Trump oder auch unsere Enthüllungen. Bedingt abwehrbereit, Flick, Neue Heimat, Barschel, die Parteispenden, WikiLeaks und die amerikanischen Botschaftsdepeschen, Edward Snowden, die NSA und das abgehörte Telefon der Kanzlerin, Football Leaks. 70 Jahre, das sind die Tochterfirmen, Manager Magazin oder Harvard Business Manager, vor allem Spiegel TV und Spiegel Online, die längst genauso gemeint sind, wenn ich in einer Rede wie dieser der Spiegel sage. Verändert hat sich die Sprache des Spiegel. Suchend wirkte sie zu Beginn. Dann wurde sie spitz, scharf, auch selbstgewiss. Der Spiegel der 60er Jahre schilderte bildstark im Vergleich zu heute geradezu blumig. Der Spiegel war wortschöpferisch. Adenauer stirnrunzelte seine Sorgen vor der Bundestagswahl, die Sorgen als Objekt. Der Spiegel karlauerte. Barzel war nicht einfach allein, sondern keiner war bei Rainer. Der frühe Spiegel setzte die DDR in An- und Abführung. Er schrieb Neger und Negerführer zu lange. Er war dröhnend, manchmal. Und solange die Artikel namenlos veröffentlicht wurden, solange nur Rudolf Augstein und wenige Stars der Redaktion mit Autorenzeile arbeiten durften, war der Spiegel eine Armee und das merkte man. Was ich in meiner ersten Woche lernte, war, eine Einseitengeschichte hat 5 Blatt, wie wir sagen. 5 Blatt, das sind 125 Zeilen, à 42 Anschläge. Dem fulminanten ersten Satz folgen 20 Zeilen szenischer Einstieg, 10 Zeilen These, die wir auch Aufblase nennen. Zeile 35 bis 50, Ausarbeitung des Konflikts, süffige Details. 50 bis 60, zweite These, also die Weiterentwicklung der ersten These. 60 bis 75, Rolle rückwärts, das ist die Genese des Konflikts. 75 bis 120, die Auffächerung der Geschichte in all ihren Details mit verfeinerter These, Antithese, Synthese und fertig. Zeile 120 bis 125, szenischer Ausstieg, flapsige Pointe, immer gleich. Legendär war der Auslandsressortleiter Dieter Wild, von dem es hieß, ihm seien die Manuskripte unter der Tür durchgeschoben worden, dann habe er sie spiegeltauglich gemacht und wieder unter der Tür zurückgeschoben, ohne ein Wort zu den Redakteuren. Ich habe Herrn Wild noch nicht gesehen. Ich wollte ihn fragen, ob das stimmt. Ich habe ihn nie gefragt. Machen wir später. In den 90ern kamen die Autorenzeilen und das Blatt wurde freier. Manches geriet verspielt, manches auch egozentrisch. Aber eine starke Redaktion sucht immer nach ihrem Weg. Was trotzdem stets blieb, war die Klarheit. Wenig Adjektive, kurze Sätze, viele Verben, damit es vorangeht. Personalisiertes Erzählen, der Spiegel schreibt über Menschen. Es gibt zwei Schulen bei uns. Es gibt die Investigativen und die Erzähler. Aber geliebt habe ich und geliebt haben die meisten von uns immer das ganze Programm. Die Nachrichten, die Enthüllungen, die Reportagen, die Gespräche, die Porträts, die großen Erzählungen aus einer komplexen Wirklichkeit. Großartig ist dieser Beruf ja gerade dann, wenn die Rollen wechseln. Mal liefert man ein Detail zu, mal tragen die eigenen Recherchen die ganze Geschichte, mal fügt man alles zusammen, was 5 oder 10 oder auch 15 Kollegen herbeigetragen haben. In Wahrheit gibt es keinen schöneren Beruf, keinen besseren Arbeitsplatz sowieso. Es gibt keine größeren Tage. 10 Seiten sind freigehalten, ein alternativer Titel existiert nicht, noch 3 Stunden, noch 2 Stunden, noch 1 Stunde. Und alle in der Redaktion lassen dich in Ruhe schreiben, weil sie dir vertrauen und weil der Text fertig werden muss. Wenn der Redaktionsschluss naht, Woche für Woche, gestern war wieder so ein Tag, dann werden wir eine Mannschaft, die für das streitet, worum es jetzt geht. Aufklärung, die freie Presse, die freie westliche Gesellschaft, die Demokratie. Es sind durchaus dunkle Tage angebrochen für die Demokratie. In den USA hat sich Donald Trump über Behinderte und Eltern, deren Sohn im Krieg gefallen war, lustig gemacht. Er hat Frauen begrapscht und damit angegeben. Er hat Lügen über Obama, Hillary Clinton und eigentlich alle Institutionen Washingtons erzählt. Er hat eine Staatsanwältin in Florida, die ein Betrugsverfahren gegen die Trump University einleiten wollte, mit einer Spende bestochen. Es gab kein Ermittlungsverfahren. Trump hat die Wahl gewonnen. Er ist Barack Obamas Nachfolger geworden, denn er hat 17 Millionen Follower auf Twitter und 16 Millionen Fans auf Facebook. Und damit ist es ihm gelungen, seine eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Eine Welt, in der das eigene absurde, fremdenfeindliche, misogyne Verhalten nicht mehr existierte, weil es zur Diffamierung durch die Gegenseite umgedeutet werden konnte. Zur unfairen Attacke durch die Eliten, die es ja angeblich zu bekämpfen galt. Postfaktisch, Herr Scholz sagte es schon, werden diese Zeiten genannt, weil für allzu viele Menschen Gerüchte und Lügen ebenso unterhaltsam und nach einer Weile ebenso wahr sind wie die Wahrheit. Facebook und Twitter verbreiten das, verbreiten alles, egal ob erfunden oder belegt, und alles sieht authentisch aus. Wenn Algorithmen zu Chefredakteuren werden, dann werden Menschen, die rassistische Texte lesen wollen, mit rassistischen Texten beliefert. Georg Friedrich Wilhelm Hegel nannte das Lesen seiner Tageszeitung einst eine Art von realistischem Morgensegen. Heute klicken sich viele Menschen durch ein Medium namens Daily Me, wie Timothy Garton Ash die digitale Selbstbestätigung nennt. Der Komiker John Oliver sagt, die Leute wollten im Internet, Zitat, ihre eigenen Ansichten kostenlos wieder zurückbekommen. Und dadurch wird für manche eine neue, endlich auch wieder einfache, logische Welt geformt. Lügen wie diese finden in den Echokammern Widerhall. Die Evolution ist eine Erfindung der Linken, weil Gott die Welt erschaffen hat. Der Klimawandel ist eine Erfindung der Liberalen. Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Michelle Obama war früher ein Mann. Barack Obama ist ein in Kenia geborener Muslim. Barack Obama ist ein schwuler Kommunist. Hillary Clinton und Obama haben den Irakkrieg begonnen und den IS erschaffen. Der Brexit bringt 350 Millionen Pfund in der Woche mehr für die britische Gesundheitskasse. All diese Lügen wurden vor zwei wichtigen Wahlen in die Welt gesetzt und sie wurden geglaubt. In einer Spanne von 5 Tagen wurden Donald Trump 87 Falschaussagen nachgewiesen. Aber auch dieser Nachweis erreichte nur jene, die in einer anderen, in der alten Welt lebten. Trump twitterte, dass die Aussage, er habe die Unwahrheit gesagt, eine gemeine Lüge der Eliten sei. Und dafür jubelten ihm Millionen zu. All das wirkte zunächst virtuell. Aber der Aufstieg von Pegida und AfD und die Wahl Trumps zeigen, dass dies nicht mehr stimmt. In den USA und in Großbritannien nimmt die Zahl der Übergriffe auf Minderheiten und Migranten seit dem Brexit und dem Sieg Trumps auf dramatische Weise zu. Rassismus ist auf eben diese Weise ein neuer Realismus geworden, ist für viele Menschen wieder eine Haltung wie andere Haltungen, also genauso legitim. Und ausgerechnet die Lügner unternehmen inzwischen ernsthaft den Versuch, eine Presse, in der noch immer voller Ernsthaftigkeit recherchiert, korrigiert, verifiziert wird, zu diffamieren und damit zu nivellieren. Barack Obama sagte Sonja Mikic und mir im November 2016 in Berlin, wenn aber die Weltwirtschaft nicht reagiert auf jene Menschen, die sich abgehängt fühlen, wenn die Ungleichheit zunimmt, dann werden wir es mehr und mehr mit gesellschaftlichen Spaltungen in den Industrieländern zu tun haben. Platon schrieb vor über 2 Jahrtausenden in Politeia, Buch 8, und ich kann für die Übersetzung garantieren, die hat mein Vater gefertigt, Griechisch- und Lateinlehrer, wenn einer demokratischen, nach Freiheit dürstenden Stadt schlechte Mundschenken vorstehen und sie sich über Gebühr an ihrem starken Wein berauscht, so wird sie ihre Obrigkeiten bestrafen, wobei sie ihnen die Schuld gibt, bösartig zu sein. Es scheint, als habe Platon über die heutigen Zeiten geschrieben, aber in seiner Welt, damals in Athen, gab es die Pnyx, jenen Hügel, auf dem 6000 Athener diskutierten und dann abstimmten über den Kurs der Stadt. Im Laufe der Jahrtausende, vor allem natürlich im Laufe der letzten 50 Jahre, ist eine Welt entstanden, in der 7 Milliarden Menschen einander näher gerückt sind. Jeder, der einen Internetzugang hat, kann mitreden, kann theoretisch alles erfahren. Eine globale Pnyx also. Dieses Freiheitsversprechen ist enorm. Die Chancen für die Demokratie sind es auch. Alle Menschen werden Nachbarn. Aber nirgends, schon gar nicht in den Geschichtsbüchern, so schreibt es Timothy Garton Ash, steht geschrieben, dass wir gute Nachbarn sein werden. Es brauche eine, Zitat, transkulturelle Anstrengung von Vernunft und Imagination. Nur wenn die freie Meinungsäußerung gewährleistet ist, kann ich verstehen, was es heißt, du zu sein. Nur wenn wir unsere Verschiedenheiten artikulieren, können wir klar sehen, worin sie bestehen und warum sie sind, was sie sind. Wichtige Zeiten für die Medien, wichtige Zeiten für den Spiegel sind es. Es sind Zeiten, die den Spiegel brauchen. Lügner müssen Lügner genannt werden, Rassisten sind zu beschreiben als das, was sie sind. Die Suche nach der Wahrheit ist aufwendig. Sie verlangt Korrespondenten, gut ausgebildete Redakteure und Dokumentare. Sie verlangt das Gegenteil von Journalism, Journalism mit CH, wie der Fließbandjournalismus in Großbritannien heißt, also das mediale Verwursten von PR-Mitteilungen oder Klatsch. Recherche und Aufklärung bleiben nötig und sind ja gerade in diesen Zeiten auf ungeahnte Weisen möglich. Wir müssen sie uns nur leisten. Medien können und müssen nach wie vor recherchieren, was stimmt und sagen, was ist. Hannah Arendt schrieb vor über einem halben Jahrhundert, wer nichts will als die Wahrheit sagen, benötigt die Einsamkeit des Philosophen, die Isolierung des Wissenschaftlers und Künstlers, die Unparteilichkeit des Historikers und des Richters und die Unabhängigkeit dessen, der Fakten aufdeckt, also des Zeugen und des Berichterstatters. Der Satz stimmt auch nach oder während der digitalen Revolution noch. Er ist 2016 eher wichtiger als kleiner geworden. Es ist kein Spiel. Wir sollten nicht unterschätzen, was auch in Deutschland passiert. Wenn politischer Diskurs durch Demagogie ersetzt wird und wenn dann die Demagogie durch den politischen Prozess belohnt wird, dann gefährdet die Demokratie die eigenen Regeln und damit sich selbst. Vielen Dank.